Ja, ich möchte euch einen Abschnitt lesen aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 11. Kapitel. Das ist ein bisschen ein längerer Abschnitt, aber ich möchte den ganzen Abschnitt lesen. Ich lese daher heute nicht aus der Elberfelder Übersetzung wie normalerweise, sondern aus der Übersetzung Neues Leben. Da ist es einfacher zum Zuhören und man kann sozusagen auch vom Zusammenhang her das ein bisschen mehr verstehen. Also Kapitel 11, 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 31. Da schreibt Paulus: Ich komme nun zu eurer nächsten Frage, und darin kann ich euch nicht loben. Denn es scheint, als würde mehr Schaden angerichtet als Gutes bewirkt, wenn ihr zusammenkommt. Erstens höre ich, dass es bei euren Gemeindeversammlungen zu Spaltungen kommt. Und zum Teil glaube ich das. Denn es muss natürlich Spaltungen unter euch geben, damit deutlich wird, wer von euch sich bewährt. Doch euch geht es offenbar gar nicht um das Herrenmahl, wenn ihr zusammenkommt, also um das Abendmahl. Denn mir wurde berichtet, dass einige von euch, kaum seid ihr besammen, sofort anfangen, ihr selbst mitgebrachtes Essen zu verzehren. Sie teilen es nicht mit den anderen, so dass manche hungrig bleiben, wieder andere betrinken sich. Ist das wirklich wahr? Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder wollt ihr in der Gemeinde Gottes Schaden machen und die Armen beschämen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot, und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er das Brot und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb sollt ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht. Aus diesem Grunde sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, aber das ist der Zusammenhang, von dem ich reden möchte. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger Abschnitt im Neuen Testament. Nicht sehr oft wird darüber gesprochen, gepredigt, aber ich denke, dass es enorm wichtig ist, diesen Zusammenhang, den Paulus hier sieht, aufmerksam zu hören. Es geht hier um den Zusammenhang zwischen dem Abendmahl und dem Leben in der Gemeinde. Genauer gesagt, um die Gemeinschaft untereinander in der Gemeinde. Da ist ein Zusammenhang, wo etwas unmittelbar zusammengehört. Im Neuen Testament wird das Abendmahl nicht Abendmahl genannt, sondern Herrenmahl. Das ist die eigentliche fachlich richtige Bezeichnung. Herrenmahl. Es ist das Mahl des Herrn. Das Mahl, das er gestiftet hat bei diesem ersten Sederabend. Also bevor er gekreuzigt wurde. Und nun ist wichtig hier in diesem Zusammenhang, wie Paulus eben darauf kommt, auf diese Aussagen hier. Normalerweise hat man in der ersten Christenheit dieses Herrenmahl, Abendmahl gefeiert im Zusammenhang mit einer Abendmahlzeit. Also nicht in einem liturgisch geordneten Gottesdienst, das hat sich dann später so entfaltet, Aber man hat es gemacht, wo die Gemeinde zum Mahl zusammengekommen ist, also eine Gemeindemahlzeit. Und innerhalb dieser Gemeindemahlzeit hat man dann auch das Herrenmahl gefeiert. Und das hatte auch damit, darin seinen Grund, dass man damit ausdrücken wollte, dass das Mahl des Herrn, das Abendmahl, ist zutiefst ein Gemeinschaftsmahl. Und das ist der Angelpunkt, wo Paulus einsetzt. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Und was er damit meint ist, es ist ein Mahl der versöhnten Gemeinschaft der Gemeindeglieder untereinander. Das Abendmahl ist ein Zeichen, das hinweist auf Versöhnung. Das Abendmahl hat zum Inhalt Versöhnung. Das heißt, es geht da darum, dass wir feiern in dem Abendmahl, in dem Herrenmahl, einerseits die Versöhnung mit Gott durch das Blut Jesu. Wir haben durch das Blut Jesu Zugang zum Vater und wir sind eingetreten in eine versöhnte Beziehung. Und im Abendmahl feiern wir diese Versöhnung mit dem lebendigen Gott durch Jesus. Und zugleich ist es eine Feier der versöhnten Gemeinschaft untereinander. Versöhnung und Gott und Versöhnung untereinander gehören unbedingt zusammen. Das eine ohne das andere ist gar nicht möglich. Das eine ohne das andere ist gar nicht möglich. So sieht es Paulus. Und das bedeutet, dass sozusagen das Entscheidende beim Herrenmahl ist, dass das, was wir feiern miteinander und ausdrücken, auch in der Wirklichkeit unseres Lebens, in der Wirklichkeit des Gemeindelebens zusammenfällt. Es ist wirklich, dass das, was wir ausdrücken, auch in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit unseres Lebens. Das ist der Punkt, um den es hier in diesem ganzen Abschnitt geht. Wenn wir zusammenkommen und das Mahl des Herrn feiern, dann geht es darum, dass wir als versöhnte Gemeinschaft zusammen sind und diese Versöhnung feiern, dass wir durch das Blut Jesu nicht nur mit ihm, sondern auch untereinander in einer versöhnten Beziehung leben. Und das setzt nun Paulus an und sagt hier in seinem Brief an die Korinther und sagt, da ist nun euer großes Problem. Ihr feiert das Mahl des Herrn, aber ihr lebt in einer unversöhnten Gemeinschaft. Und das geht nicht. Ihr Lieben, Paulus sagt, man kann nicht das Mahl der Versöhnung als unversöhnte Gemeinschaft feiern. Das ist kein Abendmahl, sagt Paulus. Das kann ich nicht als ein Mahl verstehen. Und nun erklärt er das auch und sagt an zwei Beispielen, und die Kapitel davor im ersten Korintherbrief erzählen ja noch mehr Beispiele. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, die in dem 11. Kapitel vorkommen, wie sich in der Gemeinde in Korinth, das ist jetzt speziell zu den Korinthern gesagt, aber lässt sich natürlich auch auf uns übertragen, wie sich nun diese unversöhnliche Haltung, die Herzenshaltung der Korinther untereinander in der Gemeinde ausgedrückt hat. Er führt es ihnen vor Augen an vielen Beispielen, lest, es ist eh gerade der 1. Korintherbrief auch in der Losung dran, da hat man sie auch gelesen. Aber sehr in diesem Kapitel werden zwei Beispiele genannt. Und er sagt als erstes, es ist mir zu Ohren gekommen, dass unter euch Spaltungen sind. Das ist eine Störung der Gemeinschaft. Und wenn die Gemeinschaft zerstört ist oder gestört ist, kann sie nicht Abendmahl feiern. Das ist das, was Paulus meint. Das heißt, hier sind Spaltungen und er bezieht sich da auf die ersten beiden Kapiteln, oder besonders auf das erste Kapitel, wo er davon spricht, ja, in der Gemeinde, höre ich, da gibt es Streitigkeiten, da gibt es Parteiungen, Da gibt es also Gruppenbildungen untereinander, und zwar in verschiedenster Weise, das kann man nun deuten, wie man auch will. Es gibt Gruppenbildungen, die in die Richtung gehen, dass man, so wie in Korinth, dass man den einen hochhebt, aufs Podest hebt und verehrt und um den sich schart sozusagen und nun alles, was der sagt, für gültig erklärt. Dann gibt es eine andere Gruppe, die den wieder aufs Podest heben. Und Paulus sagt, ja, folgt ihr dem Paulus nach oder dem Apollos nach oder dem Kephas nach? Nein, wir folgen Jesus nach. Jede Art von Parteienbildung, vielleicht um eine Person herum oder eine Gruppe herum, stört die Gemeinschaft. Aber es gibt auch eine Gruppenbildung und Parteienbildung im negativen Sinn, wo man sich zusammenbildet als eine Gruppe, meistens durch jemand, der eine bestimmte meinungsbildende Macht hat, im negativen Sinn, gegen etwas oder gegen jemand. Es bilden sich Gruppen und schießen sich ein, sozusagen gegen etwas oder gegen jemanden in der Gemeinde. Das braucht nur einer ein bisschen Gift streuen gegenüber jemanden in der Gemeinde. Und das Gift breitet sich aus und schon ist eine Sympathiegruppe im negativen Sinne zusammen, die sich gegen jemanden richtet. Und so wird Gemeinde und die Gemeinschaft in der Gemeinde gestört. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie Beziehungen in der Gemeinde gestört sind. Das ist in Korinth offensichtlich gewesen. Und das ist nur ein Bild, an dem wir uns prüfen können und sagen, wie schaut's denn bei uns aus? Im Zusammenhang mit diesem Thema, gestörte Gemeinschaft. Ihr Lieben, jede Art von Störung, das ist jetzt ein Beispiel nur, ja, dieses Art von Parteienbildung oder was auch immer, ist eine Hinderung dafür, dass wir würdig, es kommt dann das Wort unwürdig vor, das Herrnmahl feiern. Was ich sagen will, das Herrnmahl hat eine ganz tiefe Bedeutung. Das möchte Paulus hier deutlich machen. Das ist nicht eine Floskel, die wir irgendwie anhängen, ein Ritual, das wir halt auch durchführen. So, jetzt erinnern wir uns da an das, was einmal damals geschehen ist. Ihr Lieben, das Herrnmahl ist viel mehr. Und Paulus will das auch ausdrücken. Und es gibt eine Art des Feierns des Herrnmahls, das Schaden anrichtet. Und das sagt er dann auch gleich. Nun gibt es eine zweite Form, wie die Gemeinschaft gestört wurde innerhalb Korinth. Das war nun der unmittelbare Anlass, warum Paulus das gesprochen hat. Nämlich er sagt, ich höre, dass bei euch Lieblosigkeit und dass bei euch Dinge vorkommen, Rücksichtslosigkeit, Egoismus, sogar im Zusammenhang, wenn ihr dann zusammen seid und dieses Herrnmahl feiert. Da kommen die Leute, vor allem waren das die Reichen und die Wohlhabenden, die waren schon ein bisschen früher da bei dieser Gemeindemahlzeit. Die haben ihr Essen mitgebracht, haben nicht auf die anderen gewartet, haben angefangen zu essen und alles aufzuessen und zu trinken. Manche waren sogar schon betrunken. Und dann kommen erst später die vielleicht Armen in der Gemeinde. Das sind die Tagelöhner, ja, oder das sind die Sklaven, die ja auch zur Gemeinde gehören. Die müssten ihre Tagesarbeit ja noch vollenden. Die Reichen, die konnten schon früher kommen. Und wenn aber die Armen kamen, die hatten nichts mit. Und wenn sie kamen, bekamen sie nichts mehr, weil die Reichen schon sozusagen ihr Essen gegessen hatten. Und das zeigt, hier waren soziale Spannungen in der Gemeinde, wo wir uns denken, das gibt's doch gar nicht, das ist die Urgemeinde. Und in dieser Situation haben sie dann noch Abendmahl gefeiert. Ihr Lieben, schon in der Zeit, wo der Apostel Paulus gelebt hat und die Gemeinden gegründet hat, hat sich sozusagen in der sogenannten Urgemeinde Dinge entwickelt, die gar nicht so heil waren, wie wir die Urgemeinde immer hinstellen. Am Anfang hieß es, ganz am Anfang, in der Apostelgeschichte 2, wenn ihr lest, über die ersten, allerersten Christen, sie hatten alles gemeinsam und niemand hatte Mangel. Niemand hatte Mangel. Schon ein paar Jahre später wo es dann bei in Korinth zum Beispiel die Gemeinde war bei Paulus, und das war ja auch in anderen Gemeinden, da war es gar nicht mehr so. Ihr Lieben, wie Paulus sagt, es ist unmöglich, dass in einer Gemeinde, dass in einem Leib Christi, wo alle sozusagen eine Einheit darstellen sollen, wo man gemeinsam dem Herrn lobt und preist, wo diese Einheit, die versöhnte Einheit, das Wichtigste ist, dass es dann Leute gibt, die Mangel haben. Das ist unmöglich, sagt er. Das entspricht überhaupt nicht dem Bild von Leib, von dieser Einheit, die eigentlich von Jesus gedacht ist. Aber in Korinth war es so. Und ihr Lieben, und nun sagt Paulus, geht einen Schritt weiter und sagt, wenn ihr das Abendmahl in dieser unheiligen Weise, wo es diese Spannungen gibt, wo es diese gestörten Beziehungen gibt, und es ist ganz egal, durch was sie jetzt gestört sind, wenn ihr das Abendmahl so feiert, werdet ihr schuldig. Ihr werdet schuldig, und zwar heißt es, an dem Leib des Herrn. Ihr werdet schuldig an dem Leib des Herrn. Ihr Lieben, das heißt, man kann das Abendmahl auch so feiern, dass man schuldig wird. So wichtig ist das Abendmahl. Weil das Abendmahl, das Mahl des Herrn, ist, hat im innersten Kern die Versöhnung. Und wenn die Versöhnung nicht durchgebrochen ist in unser Herz, auch in diesen Beziehungen sozusagen untereinander, dann ist das Abendmahl entweder Heuchelei. Wir heucheln, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen und damit sagen würden, ja, ich bin auch versöhnt. Ich nehme die Versöhnung an, wenn ich mit meinem Bruder nicht versöhnt bin. Das geht nicht, sagt Paulus. Und wer es trotzdem tut, wird schuldig. Wird schuldig an dem Leib Christi. Wird schuldig an dem Leib Christi, und das Wort Leib ist ja hier in einer doppelten Bedeutung. Paulus verwendet das immer. Das Wort Leib in einer Doppelbedeutung, er meint den Leib Christi, also die Person Jesu selber und das, was er durch seinen hingegebenen Leib erwirkt hat, nämlich die Versöhnung. Wenn ich unversöhnt das Mahl der Versöhnung einnehme, dann werde ich schuldig an Jesus. Dann verachte ich, sagt Paulus, dann verachte ich das Werk, das Jesus am Kreuz getan hat. Ich drehe es ins Gegenteil, aber es ist unwichtig, es hat keine Bedeutung. Es ist wie ein Schlag ins Gesicht zu Jesus. Weil das, was ich ja gerade feiere, soll ja ausdrücken Versöhnung, aber ich in meinem Herzen bin unversöhnt. Das ist sozusagen Schuld an ihm, aber es ist auch gleichzeitig Schuld an der Gemeinde. Der Leib ist ja auch ein Bild für die Gemeinde Jesu. Es zeigt damit, dass meine unversöhnte Beziehung mir nicht so wichtig ist. Es macht mir gar nichts aus, dass ich unversöhnt mit anderen lebe. Ich nehme so ganz selbstverständlich das Abendmahl und drücke damit etwas aus, was in meinem Herzen gar nicht wirklich ist. Und damit verachte ich auch die Gemeinde. Weil mein Herz nicht versöhnt ist mit den anderen, mit wem auch immer. Und Paulus geht dann noch ein Stück weiter. Und er sagt, wenn wir so das Abendmahl feiern, dann werden wir nicht nur schuldig, sondern dann wird es uns auch zum Gericht. Das ist die stärkste Aussage, die Paulus hier vor Augen hat. Eine Gemeinschaft, die nicht versöhnt ist. Und das ist jetzt natürlich auf jeden Einzelnen bezogen. Das kann man nicht allgemein jetzt so aussprechen. Aber wenn es da Menschen gibt, die nicht versöhnt sind miteinander, hat es eine Auswirkung. Es bringt Gericht. Wir kommen damit unter das Gericht Gottes. Wir kommen damit unter das Gericht Gottes, dass wir es zulassen, jeder für sich, dass wir in dieser unversöhnten Haltung in unserem Herzen bleiben. Und in dieser Form dann auch das Herrenmahl feiern. Und er sagt, wenn das geschieht und immer wieder geschieht, schaut Gott nicht einfach zu. Er lässt es nicht zu, dass mit dem, was ihm am heiligsten ist, nämlich sein Erlösungswerk, sein Versöhnungswerk, dass da sozusagen etwas in der Gemeinde getrieben wird, was Heuchelei ist. Und das, im Abendmahl wird es sichtbar. Ja? Wenn wir das so tun, aber es ist nicht wirklich wahr, was wir da feiern in unserem Leben, dann ist das offensichtlich. Und darum ist es auch etwas, wo Gott sagt, nein, das dulde ich nicht. Und das bringt Gericht. Und Paulus sagt es auch deswegen, sind unter euch hier in Korinth so viele Schwache, so viele Kranke und manche sind sogar schon gestorben. Wahrscheinlich ist gemeint, dass er sagt, vielleicht also unerwartet oder unvorhergesehen oder zu früh oder wie auch immer gestorben jetzt in diesem Sinne. Und Paulus sagt hier, brauchen wir eine unglaublich große Gottesfurcht. Wieder ganz neu. Jetzt nicht nur an dem Akt des Abendmahls, an der Form, dass wir das feiern, sondern dem, was damit ausgedrückt wird. Und dem Geschehen am Kreuz, das, was Jesus für uns getan hat, dass wir das nicht verachten. Und Verachtung kommt dadurch am stärksten zum Ausdruck, wenn wir das Mahl der Versöhnung feiern, aber nicht versöhnt sind. Darum hängt er das alles an dem Mahl der Versöhnung an. Wir zelebrieren geradezu die Versöhnung, aber in Wirklichkeit sind wir nicht versöhnt und da schaut Gott nicht zu. Ihr Lieben, jetzt dürfen wir da nicht falsche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Gibt es nun die Möglichkeit, dass man da alles Mögliche aus dieser Aussage nun auch herauslöst? Ihr Lieben, Schwachheit, Krankheit, Todesfälle in der Gemeinde, das sind nicht Dinge, die wir sozusagen, weil wir jetzt diese Stelle gelesen haben, alle darauf zurückführen können, dass wir da in einer falschen Weise als Gemeinde vielleicht das Abendmahl feiern. Ihr Lieben, das ist nicht möglich, dass wir sozusagen jetzt zuordnen. Da ist jemand krank, aha, der Grund dafür ist die falsche Abendmahlspraxis. Da ist jemand schon gestorben in einem früheren Zeitpunkt oder unerwartet, aha, wegen der falschen Abendmahlspraxis. Und so fangen wir an zu analysieren und dem zuzuordnen. Das will Paulus nicht, er will nur sagen, passt auf. Gott ist ein Gott, der immer und immer wieder mit dem, was er für uns getan hat, sich nicht spotten lässt. Der es nicht zulässt, dass selbst in der Gemeinde das verachtet wird oder missachtet wird. Wo Heuchelei stattfindet, das wird immer Auswirkungen haben, negative. Aber wir müssen uns hüten, dass wir nun analytisch sozusagen vorgehen und sagen, jetzt ordnen wir den Tod des sowieso dem zu oder diese Krankheit dieser Sache zu. Es ist ganz allgemein, dass Gott richtet, ihr Lieben. Ich glaube, was hier gemeint ist, es geht gar nicht so sehr nur um die Abendmahlspraxis, denn das, was Gott anschaut, ist doch das Herz. Und das wird sozusagen jetzt offenbar in seiner Heuchelei, wenn wir das Abendmahl feiern, und es ist nicht in unserem Herzen versöhnt, wir sind nicht versöhnt. Aber was gerichtet wird von Gott, ist das Herz, nicht die Abendmahlspraxis, versteht ihr? Die Abendmahlspraxis ist das, wo das hervorkommt, das Herz da dabei, wenn wir das nicht in dieser Ehrfurcht auch vor Gott tun und mit den nötigen Konsequenzen. Ihr Lieben, es ist ja auch nicht die Lösung, wenn wir jetzt sagen, okay, wenn das so ist, dann feiern wir gar nicht mehr Abendmahl. Dann entgehen wir dem Gericht. Da könnte ja auch jemand auf die Gedanken kommen. Oder ich lasse es einfach an mir vorübergehen oder ich als persönlich, ja? Wenn ich sozusagen das Abendmahl nicht zu mir nehme, weil ich in einem unversöhnten Zustand bin, ja, dann falle ich nicht unter das Gericht. Das ist natürlich auch ein Unsinn. Das ist selbstverständlich natürlich damit überhaupt nicht gemeint. Es geht, Paulus hängt an dem Abendmahl auf die Situation, wie gefährlich es ist. Ich darf es einfach mal so sagen, wenn wir als Gemeinde in unversöhnten Beziehungen leben. und dann dazu noch etwas demonstrieren, jetzt kommt das Abendmahl ins Spiel, was genau das Gegenteil ist von dem, was in unserem Herzen ist. Noch einmal, im Abendmahl demonstrieren wir versöhnte Beziehungen. Wenn wir das ausdrücklich demonstrieren, in Anspruch nehmen und sagen, wir haben jetzt Teil, Abendmahl ist ja Teilnahme, Ausdruck von etwas. Wir drücken jetzt aus unsere versöhnten Beziehungen, aber wir haben diese gar nicht. Das ist schlimm. Und ihr Lieben, darum geht es, dass wir nun jetzt nicht eben sagen, na gut, dann feiern wir eben nicht mehr das Abendmahl, sondern es geht um etwas ganz anderes. Und das sagt Paulus dann auch zweimal in diesem Text. Er sagt, darum prüfe sich ein jeder. Das ist die Lösung. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir jetzt ängstlich zuordnen, jede Schwachheit, Krankheit oder Todesfall dieser Sache hier mit dem Abendmahl, sondern dass wir darauf achten und alles darauf setzen und alles daran setzen, dass wir in eine solche Art von versöhnter Gemeinschaft kommen, dass Gott überhaupt keinen Grund hat, uns zu richten. Versteht ihr? Das ist ganz was anderes. Es ist nicht analysiert, ist diese Sache jetzt mit dem verbunden oder mit dem, sondern es geht darum, dass wir verstehen, was Paulus meint. Er will, dass unser Einnahme des Herrnmahles etwas widerspiegelt von einer Wirklichkeit und nicht von einer Heuchelei. Diese Wirklichkeit ist ihm wichtig. Und deswegen ist es auch so zu verstehen, dass er meint, und ich glaube, das könnten wir uns auch so irgendwie aneignen, dass wir sagen, dass das Herrnmahl, die Feier des Herrnmahls, ist eine ständige Herausforderung für uns alle, ständig in einem Lebensstil von Vergebung zu leben. Prüfet. Jeder soll sich selber prüfen. Und so teilnehmen am Mahl des Herrn. Aber ihr Lieben, das ist natürlich auch jetzt nicht so kurzsinnig gedacht, dass man sagt, okay, einmal im Monat haben wir vielleicht Abendmahl. Gut, da tun wir halt 5 Minuten vor dem Abendmahl noch schnell Buße. Ja, sagen wir halt ein Bußgebet. Und dann nehmen wir das Abendmahl. Und dann haben wir uns ja geprüft, nicht für diesen Moment. Ihr Lieben, das ist natürlich nicht gemeint. Prüfe heißt etwas ganz anderes. Es geht nicht nur um hier und da einmal schnell Buße tun, bevor wir das Abendmahl feiern, sondern Paulus meint, das Wichtigste im Leben einer Gemeinde ist ein versöhnter Lebensstil. Ein Lebensstil von Versöhnung. Ihr Lieben, das ist das Größte, das Schönste, was im Zusammenhang mit Leib Christi gesagt werden kann. Ein versöhnter Lebensstil, wo Versöhnung und Vergebung etwas ist, was so wie ganz natürlich aus unserem neuen Leben, aus diesem neuen Menschen herausfließt. Und nicht hier und da einmal nur, sondern ständig. Es ist wie eine Frucht unseres neuen Lebens und uns ununterbrochen bewegt. Das ist wie wenn ein Strom von Vergebung und Versöhnung ständig durch die Gemeinde fließt. Das ist das, was Paulus möchte. Ein Strom von Versöhnung ununterbrochen. Das hört ja gar nicht auf, ja? Wir sind ja immer wieder herausgefordert. Es geht nicht um hier und da um Vergebung bitten, Buße tun, sondern es geht um einen Lebensstil von Vergebung. Warum? Ja, ich hab's am schwersten, meinst du, ja. Okay, also zu diesem Lebensstil möchte ich 3 Dinge kurz noch sagen. Das erste, wie finden wir zu einem Lebensstil der Vergebung? Das erste ist, dass wir den Heiligen Geist natürlich, dass wir ihn wirklich darum bitten, dass er uns aufzeigt, mit aller Deutlichkeit, wo sind Unversöhnlichkeiten und bittere Wurzeln in unserem Leben aus der Vergangenheit her. Ihr Lieben, ein versöhnter Lebensstil hat eine Komponente in die Vergangenheit, hat eine Komponente in der Gegenwart und hat eine Komponente in der Zukunft. Lasst mich das so sagen. Es geht darum, dass wir all da, wo wir unversöhnt in der aus der Vergangenheit heraus noch Dinge nicht geklärt haben in den Beziehungen untereinander, wo Unversöhnlichkeiten entstanden, wo bittere Wurzeln entstanden sind, dass wir dem Heiligen Geist den Raum geben und ihn darum bitten, dass er das löst, dass wir davon befreit werden, dass wir diese Altlasten, wenn ich so sagen kann, losbekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir zu einem Lebensstil finden, wo wir tagtäglich dauernd und ununterbrochen bereit sind, sofort zu vergeben. Sofort zu vergeben. In zwei Richtungen. Dass wenn wir schuldig geworden sind, dass wir sofort zu dem anderen gehen und sagen, bitte verzeih mir. Und wenn an uns schuldig geworden jemand ist, dass wir sofort diese Menschen vergeben vor Gott, ja, dann ich vergebe ihm. Sofort! Und dass wir uns angewöhnen, wie eine gute Gewohnheit, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir es jetzt ab heute, sozusagen immer in der Gegenwart, nicht zulassen wollen, dass wir sozusagen Dinge auf die lange Bank schieben. Das ist der erste Grund, warum bittere Wurzeln entstehen. Weil wir nicht sofort vergeben. Weil wir Dinge auf die lange Bank schieben. Weil wir nicht gleich vergeben, weil wir immer sagen, ich kann jetzt nicht vergeben, jetzt bin ich noch viel zu aufgeregt. Ich brauche noch Zeit, bis ich ihm endlich vergeben kann. Oder das und das, jenes muss noch passieren. Ihr Lieben, die Vergebung, so wie Jesus sie sieht, ist eine Entscheidung. Nicht ein Gefühl des Könnens oder Nichtkönnens, es ist eine Entscheidung. Und darum ist es so wichtig, und das ist das Allerwichtigste in dem Lebensstil, dass wir bereit werden, dass es wie eine normale Ausfluss unseres neuen Lebens wird, dass sofort, wenn etwas geschieht, die Vergebung einsetzt. Also indem wir um Vergebung bitten oder indem wir anderen vergeben. Dass das sofort kommt und nicht immer erst nach einem langen, langen Prozess, manchmal tagelang oder wochenlang oder monatelang oder jahrelang, sondern sofort. Dass das irgendwie aus uns als ein natürlicher Ausdruck dessen, was Gott sozusagen getan hat, dass das irgendwo geschieht. Ihr Lieben, diese Bereitschaft zum ständigen Vergeben, das ist genau das, was Gott tut. Wenn ich ihn um Vergebung bitte, dann sagt er nicht, okay, jetzt müssen wir mal überlegen, ob es schon Zeit ist dafür oder ob du schon reif bist dafür, vielleicht einmal in 3 Wochen vergebe ich dir. Nein. Gott vergibt sofort. Sofort. Und ihr Lieben, wenn das wirklich wahr ist und wenn wir das in diese Richtung leben, diese Bereitschaft zu haben, sofort zu vergeben, dann können wir das unterstützen dadurch, dass wir sofort anfangen, den anderen zu segnen. Sofort. Nicht erst 3 Wochen später oder ein halbes Jahr. Mühsam uns durchringen. Das sind Entscheidungen. Das Zeichen, dass ich ihm vergeben habe, ist nicht mehr ein Gefühl, überhaupt nicht. Sondern eines der Zeichen ist, dass ich mich entscheide, vor Gott zu sagen, ich will für den, der mich jetzt verletzt hat, das Beste für ihn, von Gott. Ich segne ihn. Und ich sage noch ein drittes, und damit schließe ich, ganz sicher. Ihr Lieben, Gott ist noch weitergegangen. Und das ist nämlich wirklich interessant. Das ist echt interessant. Es ist uns bewusst, aber vielleicht nicht so wirklich bewusst. Nämlich, Gott hat sich entschlossen, mir zu vergeben, bevor ich geboren wurde. Das heißt, bevor ich gesündigt habe. Das sagt etwas. Das heißt, in Epheserbrief zum Beispiel im 1. Kapitel lesen wir, dass vor Grundlegung der Welt Gott beschlossen hat, uns heilig und tadellos hinzustellen durch das Blut Jesu. Also bevor überhaupt ein einziger Mensch schon gesündigt hat, hat Gott schon eine Entscheidung getroffen. Und die heißt, in dem Moment, wo die Menschen sündigen, bin ich da, um zu vergeben. Ich vereinfache das. Gott hat im Vorhinein eine Vorvergebung, wenn ich das einmal so sagen kann, sich zu einer Vorvergebung entschlossen, bevor die Sünde überhaupt sozusagen durchgebrochen ist, nun im Einzelnen, im Detail, hat Gott sich schon entschlossen zu vergeben. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum ich, wenn ich morgen sündige, dass ich weiß, wenn ich ihn dann um Vergebung bitte, wird er mir sofort vergeben, weil er hat sich entschlossen, mir zu vergeben, bevor ich sündige. Ist das nicht unglaublich? Ihr Lieben, das ist ja unsere Chance. Dass nicht jedes Mal, wenn wir sündigen, jetzt nicht absichtlich, sondern wenn wir wirklich fallen und sündigen, dass wir dann wissen, dass Gott uns vergeben, dass uns Gott uns auch übermorgen und übermorgen und überübermorgen vergeben wird, weil er sich dazu entschlossen hat. Und ihr Lieben, dasselbe will er von uns. Stell dich einmal vor, wenn wir am Tag in der Früh aufwachen und wenn wir jedes Mal, ich habe es noch nicht getan, aber jetzt im Zusammenhang mit dieser Predigt, ja, denkt man über vieles dran. Wenn man sich da in der Früh fest sagen würde, Herr, ich entschließe mich jetzt, wann immer heute mich jemand beleidigt, ich vergebe ihm sofort. Dann wäre das genau dasselbe, was Gott für uns tut. Ihr Lieben, dass Jesus das wirklich so meint, zeigt er ja zum Beispiel in dem Gespräch, dass der Petrus mit Jesus einmal geführt hat. Ihr erinnert euch an die Szene. Da sagt Petrus zu Jesus, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und da meint er ja am Tag. Das heißt, da redet er von den zukünftigen Sünden. Ja? Wie oft muss ich ihm vergeben? Wenn er mich morgen beleidigt oder heute beleidigt, muss ich ihm dann vergeben. Wie oft? Ist 7-mal genug? So sagt er. Bis zu 7-mal ist das genug. Sie reden von den zukünftigen Sünden, ja? Und Jesus sagt, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal, sondern, das heißt, immer. Und das heißt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir dürfen eine Entscheidung treffen, und das würde uns helfen, meine ich, wenn wir so wie Gott sagen, in dem Moment, wo jemand mich heute und morgen an mir schuldig wird, vergebe ich ihm und ich entscheide mich jetzt schon. Nicht erst dann, wenn er schuldig wird, sondern jetzt schon. Ihr Lieben, und so könnte, wenn wir anfangen, in diese Richtung zu denken und zumindest einmal hier und da zu handeln, eine gute Gewohnheit werden. Ein heiliger Brauch, wo wir zu einem Lebensstil von Vergebung finden. Wo wir uns schon vorher vor Gott auch entschließen und es ihm sagen, Herr, ich möchte das und ich bitte dich, gib mir die Kraft, wenn es passiert, dass ich dann schnell zu dem anderen hingehe und sage, bitte vergib mir. Und nicht erst nach langen Zeiten der Überführung. Und dass ich schnell zu Jesus hingehe und sage, Herr, ich vergib diesem, der mich jetzt angegriffen hat oder was auch immer. Und dass wir das schon im Vorhinein entscheiden. Und wenn das in dieser Weise, in dieser Form geschieht, in diesen Bereichen, die ich jetzt gerade geschildert habe, also dass wir unsere Altlasten loswerden, dass wir dann im Alltag sofort immer wieder diese Vergebung aussprechen und dass wir uns schon im Vorhinein dazu entscheiden, es zu tun, wenn es soweit ist, dann könnte ein Lebensstil daraus werden. Und dieser Lebensstil ist dann wie ein Strom, der uns durchzieht, ununterbrochen. Das ist ein Strom, der da durch diese Gemeinde geht, von Vergebung, von Versöhnung, von Vergebung, dass das Herz Gottes lacht darüber, sich freut darüber. Und dann Abendmahl feiern, und so Abendmahl feiern, meine ich jetzt, nicht dann, sondern so Abendmahl feiern, in diesem Sinne Herrnmahl feiern, dann glaube ich, dass noch einmal in einer anderen Dimension die Herrlichkeit Gottes unter uns durchbricht, weil dann ist es echt. Versteht ihr, würdig und unwürdig, wie es Paulus hier sagt, ich bin nicht deswegen unwürdig, am Abendmahl teilzunehmen, weil ich ein Sünder bin. Es gibt ja auch so Menschen, die sagen, ja, unwürdig zum Abendmahl, ich bin ja nie würdig, also ich bin ja immer ein Sünder, das ist ja nicht gemeint in diesem Zusammenhang, diese grundsätzliche Sündhaftigkeit. Es geht nur darum, dass wir bewusst in Sünde verharren und nicht Buße tun und nicht Versöhnung in Anspruch nehmen und trotzdem das Abendmahl feiern. Das ist unwürdig. Ich sitze hier, nehme das Abendmahl und in meinem Herzen ist eine Mördergrube. In meinem Herzen sind bittere Wurzeln. Und ganz genau zu irgendwelchen Leuten, die hier sitzen. Und ich nehme es trotzdem. Das ist gemeint. Wenn wir aber sagen, Herr, ich will das nicht, ich will das losbekommen und ich will ständig in dieser versöhnten Beziehung leben, als eine Sache, wo wir sagen, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir so leben können. Dass wir in diese Richtung aufbrechen und sagen, jeder von uns entscheidet sich dazu, dass er sagt, ich will in einem Lebensstil von Versöhnung leben. Jeder trägt dazu bei, versteht ihr? Am Abendmahl ist es wichtig, da sind wir ein Leib, ein Brot. Man hat damals eine Brotflade genommen, das war so ein Kreis, so ein flaches Brot und hat davon abgebrochen beim Abendmahl, ja, um zu zeigen, wir alle nehmen von einem Leib, wir sind eine Einheit, eine versöhnte Einheit. Ihr Lieben, dass wir das dann so feiern, weil wir das wirklich in unserem Herzen ist, nicht weil wir 5 Minuten vorher gerade Buße getan haben, sondern weil das unser Lebensstil geworden ist. So möchte Jesus, dass wir als versöhnte Gemeinschaft leben. Das heißt nicht, dass wir nie mehr sündigen, das heißt nicht, dass wir perfekt sind, sondern dass wir immer dann, wenn wir sündigen, das Richtige tun. Und sofort und schnell als ein Lebensstil. Herr Jesus, wir bitten dich so sehr darum, dass du uns dazu hilfst. Dass du uns in unserem Geist, durch deinen Heiligen Geist, da ein Verlangen, einen Hunger, eine Sehnsucht danach schenkst, zu einem Lebensstil der Versöhnung durchzubrechen. Lieber Herr Jesus, wir preisen dich darüber, dass du so gerne bereit bist, uns zu helfen durch deinen Heiligen Geist, wo wir deine Hilfe erbitten, wo wir uns vor dir demütigen. Wo wir auch bekennen, Herr, dass so sind wir noch nicht, so leben wir nicht in dieser versöhnten Beziehung. Aber wir möchten mehr und mehr in diese Richtung aufbrechen. Mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Lass uns Schritte setzen, jeden einzelnen von uns. Herr, ich bitte dich, dass auch in diesen kommenden Tagen, die vor uns liegen, das eine Auswirkung hat. In mir und in jedem Einzelnen von uns, in diese Richtung weiterzugehen, mit aller Deutlichkeit, Entschlossenheit, einem Lebensstil in Versöhnung, einer versöhnten Gemeinschaft in Einheit. Ich bitte dich, dass du uns dazu hilfst. Amen.